SRF 1.
Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous. Schon wieder baut der Pharmazulieferer Lonza in Visp Stellen ab. Doch Ökonomen sagen, der Patient ist auf dem Weg der Besserung. Der Kanton Aargau stellt Zelte auf für Flüchtlinge.
Wir schaffen keine Flüchtlingscamps oder Zeltlager, sondern wir erstellen temporäre mobile Infrastrukturen bei bestehenden Asylunterkünften.
Das sei eine humanere Variante als unterirdische Unterkünfte. Dann, nun wollen die Konfliktparteien in der Ostukraine auch kleinere Waffen abziehen. Dabei funktioniert es ja schon beim schweren Geschütz nicht. Und in unserem Sommergespräch mit Anna Giacometti wandeln wir heute auf den Spuren ihrer Vorfahren.
Das sehr einfache Grab hier, ganz aus Granitus am Bergell, ist das Grab vom berühmten Alberto Giacometti. Ich bin der Meinung, das Grab passt zum Alberto Giacometti. Und jetzt hat jemand sogar schöne Blumen gebracht.
Was die berühmten Künstler mit dem Tal und das Tal bis heute mit ihnen verbindet, darüber reden wir um eins. Im Studio sind Brigitte Kramer und Kevin Kahanes.
Der Pharmazulieferer Lonza baut in Visp im Kanton Wallis 90 Stellen ab. Der Abbau solle durch Einstellungsstopps und natürliche Abgänge erfolgen, teilt das Unternehmen mit. Es bestehe die Gefahr, dass Lonza wegen des starken Schweizer Frankens weniger wettbewerbsfähig sei, heißt es zur Begründung. Lonza beschäftigt in Visp rund ein Viertel seiner weltweit 9.800 Angestellten. Bereits 2013 hatte die Firma im Wallis Stellen abgebaut. Der momentan stillgelegte Block 1 des AKW Betznau dürfe erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn unabhängige Experten den Reaktor geprüft haben. Das fordert die Umweltorganisation Greenpeace. Die Experten sollten anschließend der Aufsichtsbehörde ENSI eine Empfehlung abgeben. Das AKW definitiv außer Betrieb zu nehmen, wäre die vernünftigste Maßnahme, teilt Greenpeace weiter mit. Der Block 1 des AKW Betznau steht nach einer Revision bis Ende Oktober still und damit länger als ursprünglich geplant. Es waren Unregelmäßigkeiten im Material festgestellt worden. Der italienischen Polizei ist nach eigenen Angaben ein Schlag gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta gelungen. Diese soll in der süditalienischen Region Kalabrien große Gewinne mit illegalen Online-Wetten erzielt haben. Nun nahmen die Ermittler gemäß Medienberichten 41 Personen fest. Zudem sei Kapital im Umfang von 2 Milliarden Euro beschlagnahmt worden und es seien 1.500 Wettstellen geschlossen worden. Weiter hätten die Behörden 82 italienische und internationale Internetseiten für Online-Wetten gesperrt. Die Gefahr steigt weiter, auf dem Meer von Piraten überfallen zu werden. 134 Mal haben Seeräuber in der ersten Hälfte dieses Jahres Handelsschiffe angegriffen. Das sind 15% mehr Überfälle als in der gleichen Zeit im Jahr zuvor. Die meisten Angriffe hat es in Asien gegeben, besonders vor der Küste Indonesiens. Das zeigen Zahlen des Schifffahrtsbüros der Internationalen Handelskammer. Immer mehr Piratenüberfälle würden auch in Bangladesch und Nigeria gemeldet. Vor Somalia hingegen seien Piratenüberfälle im ersten Halbjahr ausgeblieben. Soldaten der Regierungstruppen sollen in Südsudan rund 60 Zivilisten getötet haben, entweder mit Schüssen oder durch Verbrennungen bei lebendigem Leib. Außerdem sollen sie Vergewaltigungen begangen haben. Diese Vorwürfe erhebt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Sie stützt sich dabei auf Interviews mit Überlebenden und Zeugen. Die Soldaten sollen die Taten in der Zeit von April bis Juni dieses Jahres begangen haben. Es handle sich dabei um Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im zentralafrikanischen Südsudan tobt seit 2013 ein blutiger Bürgerkrieg. Der US-Schriftsteller Edgar Lawrence Doctorow ist tot. Im Alter von 84 Jahren starb er in New York an Lungenkrebs, wie die New York Times unter Berufung auf seinen Sohn berichtet. Doctorow zählt zu den bedeutendsten zeitgenössischen Autoren der USA. Seine bekanntesten Werke sind Ragtime und Billy Bathgate. Sein erstes Werk hatte Doctorow 1960 veröffentlicht. Der Durchbruch kam 11 Jahre später mit dem Roman The Book of Daniel. Das Wetter. Heute wird es im Norden bis zum Abend zunehmend gewitterhaft. Teils gibt es kräftige Schauer und Gewitter, dies bei schwülheißen 30 bis 34 Grad. Morgen ist es wechselnd bewölkt und es wird schwül warm. Im Süden dominiert die Sonne.
Surfer36, Sie hören Rendezvous und das erwartet Sie gleich bei uns. Der Umbau bei Lonza, Armeezelte für Flüchtlinge und Einschätzungen zur Ostukraine. Dann, in Afghanistan hat es nur Platz für eine Flagge. Die Terrormiliz IS macht den Taliban den Platz streitig. Ein blutiger Konkurrenzkampf. Weiter.
Es ist Henne fein, Henne gebige Vermarktung, Lagerung, Transport. Es ist gesungen. Es hat ihn einfach gepackt.
Bauer Brunner setzt auf Heidelbeeren und liegt damit voll im Trend. Und ein Akku, der sich innerhalb einer Minute laden lässt. Ein Traum für Smartphone-Besitzer. Doch Experten dämpfen die Freude.
Ein Forschungsergebnis aus dem Labor ist noch keine Batterie, die man irgendwo kaufen kann.
Warum es bei der Entwicklung von leistungsfähigeren Batterien nur in kleinen Schritten vorwärts geht, das erklären wir kurz vor eins. 90 Stellen weg. Das Chemie- und Pharmaunternehmen Lonza spart in Visp wieder einmal beim Personal. Dieser Schritt reiht sich ein in die Turbulenzen der vergangenen Jahre. Immer wieder machte Lonza mit Umbauten und Sparrunden von sich reden. Philipp Meyer.
500 Stellen im 2009, 400 Stellen im 2013 und dazwischen immer wieder eine Ankündigung, auch ohne konkrete Zahlen. Bei Lonza schien der Umbau zur Gewohnheit geworden zu sein. Dennoch lässt sich der jetzige Umbau für Carla Benziger von der Bank Vontobel anders erklären. Es sei
einfach so, wie sich ein Schweizer Unternehmen in der jetzigen Gegenwart halt verhalten muss.
Es sei also eine Reaktion auf die Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar. Generell scheint die Firma nämlich mittlerweile auf Kurs zu sein. Sie hat im ersten Halbjahr deutlich mehr verkauft und damit auch mehr Geld verdient. Der große Umbau der letzten Jahre trägt für Lonza langsam Früchte. Davor war die Firma primär Zulieferer für andere Pharma- und Biotech-Firmen und damit stark von deren Geschäftsgang abhängig. Eigene Akzente im Markt zu setzen war schwierig. Vor 4 Jahren dann hat die Schweizer Unternehmung den amerikanischen Chemiekonzern Arch Chemicals gekauft. Dieser Zukauf sollte das stark schwankende Geschäft stabilisieren. Für Martin Schreiber, Analyst bei der Zürcher Kantonalbank, dürfte dieser Schritt tatsächlich der richtige für Lonza gewesen sein.
Weil Arch Chemicals ist vor allem im ersten Halbjahr stark und im zweiten nicht. Und umgekehrt das Pharma- und Biotech-Geschäft, das ist im zweiten Halbjahr stark und im ersten Halbjahr nicht.
Grund dafür sind die traditionell unterschiedlichen Produktionszyklen dieser beiden Sektoren. Zum besseren Geschäft beitragen wird laut den Analysten auch, dass aus dem Chemiesegment neue interessante Produkte kommen werden. Zudem hat sich Lonza im Biotech-Markt darauf spezialisiert, im Auftrag von Kunden hochwertige Produkte, zum Beispiel zum Testen von Medikamenten, herzustellen. Dies sei ein lukrativerer Markt als die vorher mehrheitlich produzierten Grundstoffe und Zwischenprodukte. Ganz ruhig dürfte es bei Lonza zwar trotzdem nicht werden, denn durch die Übernahme von Arch gibt es noch zu viele Produktionsstandorte. Weitere Umbauten sind also zu erwarten. Die Analysten erwarten dennoch, dass Lonza in diesem Jahr sogar besser abschließt, als die Firma es selbst angekündigt hat.
Soldaten haben in 3 Gemeinden im Kanton Aargau Militärzelte aufgebaut. Diese bieten 140 Flüchtlingen Platz. Es ist das erste Mal, dass Asylsuchende in der Schweiz in Zelten einquartiert werden. Allerdings nur vorübergehend. Raphael von Matz.
Nein, im Kanton Aargau werde es nicht aussehen wie im Nahen Osten, wo Zehntausende von Flüchtlingen in Zeltstädten untergebracht sind. Dies sagt Walz Bruder. Er ist Sprecher des Aargauer Departements Gesundheit und Soziales. Die 13 Zelte werden neben bestehenden Asylunterkünften aufgebaut.
Wir schaffen keine Flüchtlingscamps oder Zeltlager, sondern wir erstellen temporäre mobile Infrastrukturen bei bestehenden Asylunterkünften.
Die Zelte der Armee sind 14 x 5 Meter groß und dienen vor allem zum Schlafen. Daneben hat die Armee WC- und Küchencontainer aufgestellt. In den Zelten werden nur Männer untergebracht, keine Frauen und Kinder. Und im Herbst, wenn es kälter wird, werden die Zelte wieder abgebaut. Benötigt werden sie, weil die Zahl der Asylsuchenden steigt. Im Aargau seien alle Asylunterkünfte belegt und viele Gemeinden wehrten sich gegen neue Unterkünfte. Deshalb habe man neue Lösungen gesucht, sagt Balz Bruder. Und die Zelte seien auf jeden Fall besser als unterirdische Zivilschutzanlagen.
Tageslicht und frische Luft sind etwas vom Wichtigsten beim Wohnen und Leben. Diese Anforderungen sind unterirdisch nicht erfüllt und besonders in den Sommermonaten sind Zelte eine sehr gute Alternative.
Diese Einschätzung teilt auch Stefan Frey von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Wir finden das in diesem Fall mit den Männern, die da für ein paar Monate untergebracht werden sollen, als zumutbar.
Die Flüchtlingshilfe setzt sich für die Rechte und Bedürfnisse von Asylsuchenden ein. Sie betont, die Zelte dürften nur eine Übergangslösung sein. Langfristig müssten bessere Unterkünfte her. Mit Asylsuchenden in Armeezelten geht der Kanton Aargau einen neuen Weg. Könnte dieses Beispiel in anderen Kantonen Schule machen? Stefan Frey von der Flüchtlingshilfe wäre nicht überrascht.
Ich kenne zum Beispiel die Situation im Kanton Waadt, wo ich von Verantwortlichen weiß, dass sie am Anschlag sind. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man auch in anderen Kantonen solche Lösungen in Erwägung zieht, vermutlich auch, wenn überhaupt, als Notlösung, als Übergangslösung.
Konkrete Gesuche haben aber noch keine anderen Kantone gestellt, wie ein Armeesprecher auf Anfrage sagte. Vorläufig bleibt der Aargau also ein Einzelfall.
Eigentlich sollten die Konfliktparteien in der Ostukraine ihre schweren Waffen seit Februar abziehen. Trotzdem kommt es im umkämpften Gebiet immer wieder zu Angriffen mit schwerem Geschütz. Im Ringen um Frieden haben sich die Regierung in Kiew und die Separatisten nun auf einen weiteren Schritt geeinigt. Sie wollen auch kleineres Kriegsgerät abziehen. Peter Giesling in Moskau, was ist denn nun davon zu halten?
Nun, das wird sich zuerst mal weisen müssen. Es sind ja in den letzten Monaten immer und immer wieder Waffenabzüge erklärt, vereinbart und angekündigt worden. Die gestern in Minsk getroffene Abmachung ist offenbar aber nicht mal unterzeichnet worden. Es handelt sich, so heißt es, lediglich um eine Absichtserklärung. Trotzdem, vielleicht weisen ja die gestrigen Gespräche unter der Führung der OSZE-Kontaktgruppe nun tatsächlich in eine positive Richtung.
Und von was für Waffen sprechen wir da überhaupt?
Ja, im vereinbarten Papier geht es einerseits um Kampfpanzer, die etwas weiter hinter die Frontlinien zurückgebracht werden sollen, und dann vor allem um Waffen mit einem Kaliber von weniger als 100 mm Durchmesser. Über die ganz schweren Waffen, die ohnehin längst hätten zurückgezogen werden sollen, hat man sich offenbar nicht verständigt. Obwohl nach Berichten der einen, also der ukrainischen Kriegsseite, gerade in jüngster Zeit insbesondere soll schwere Waffen im Einsatz gestanden sein. 45 Mal seit dem vergangenen Freitagabend beispielsweise sei sie, so behauptet jedenfalls die ukrainische Armee, bei Donetsk mit großkalibriger 152 und 122 mm Munition beschossen worden. Die Abkommen von Minsk, das gilt es eben zu betonen, wurden aber von beiden Seiten nie wirklich eingehalten und jede Kriegsseite beschuldigt eben die jeweils andere, dass sich diese aggressiv verhalte und deshalb bekämpft werden müsse.
Und dieses Minsker Abkommen ist ja auch innerhalb der Ukraine umstritten. Es wird torpediert und zwar vom rechtsradikalen rechten Sektor. Diese Rechtsextremen lehnen sich auch immer mehr gegen die ukrainische Regierung auf. Erst gestern haben sie in Kiew demonstriert. Was wollen diese Rechtsextremen?
Ja, der sogenannte rechte Sektor, eine radikale Sammelbewegung rechtsnationaler Aktivisten und Bewaffneter, die auch eigene Kampfeinheiten an der Kriegsfront stellen, die haben sich gestern Abend in Kiew versammelt und lautstark demonstriert. Es war keine Großdemonstration, aber immerhin, es sind zwischen schätzungsweise 1000 und 2000 Menschen zusammengekommen. Und Dmitri Jarosch, der Anführer dieses rechten Sektors, hat dort verkündet, dass es jetzt darum gehe, die neue ukrainische Regierung zu erneuern und insbesondere den angeblich allzu kompromissbereiten ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko zu bekämpfen. Ja, gegen Poroschenko, so Jarosch unter tosendem Beifall, müsse ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet werden.
Wie gefährlich kann denn dieser rechte Sektor der Regierung dem Land werden?
Ja, innenpolitisch und auch friedenspolitisch stellt eben dieser rechte Sektor in meinen Augen eine immer größere Gefahr dar. Man müsste diese Radikalen in den Griff bekommen. Es fehlt der ukrainischen Regierung in Kiew aber entweder am entsprechenden Willen oder sie ist tatsächlich so schwach, dass sie die extremen Rechten nolens volens gewähren lassen muss. Bref, die Radikalen vom rechten Sektor sind eine Gefahr für den Reformkurs einerseits und vor allem auch für den erhofften Friedensprozess, denke ich.
Danke für diese Einschätzungen. Das war Peter Giesling direkt aus Moskau. Schwarze Fahnen auf Hausdächern und immer mehr Männer, die dem Islamischen Staat ihre Treue schwören. Der IS breitet sich auch in Afghanistan aus. Doch dort stößt die Terrorgruppe auf Gegenwehr, die Taliban. Diese sehen in den IS-Kämpfern eine Konkurrenz. Karin Wenger berichtet.
Als Faraidun noch für die Taliban kämpfte, warb der Islamische Staat bereits um ihn. Ein Stammesführer im afghanischen Nangarhar hatte der Terrorgruppe seine Loyalität geschworen. Faraidun traf ihn vor ein paar Monaten. Er sagte mir, wieso kämpfst du mit diesen Taliban? Komm zum Islamischen Staat. So werden wir ein größeres Gebiet erobern und mehr Macht haben. Der Stammesführer bekam viel Unterstützung vom IS. Erst kürzlich hatten die Taliban zwei seiner Pickups voller Waffen und Munition beschlagnahmt, erzählt der 23-jährige Faraidun. Er verließ die Taliban im vergangenen Winter, weil ihm die Regierung Geld, eine Arbeit und ein normales Leben versprochen hatte. Einen Tag nach dem Treffen mit Faraidun in der Stadt Jalalabad im April sprengte sich dort ein Selbstmordattentäter vor einer Bank in die Luft. Dutzende Personen starben, über 100 wurden verletzt. Es war der erste große Anschlag des IS in Afghanistan. Und es war der Auftakt zu blutigen Konkurrenzkämpfen zwischen Vertretern des IS und der Taliban. Denn diese wollen den IS nicht im Land. Im Juni richtete sich die Taliban-Führung mit einem Brief und einer versteckten Drohung an IS-Führer Abu Bakr al-Baghdadi. In Afghanistan gäbe es nur Platz für eine Flagge unter einer Führung, hieß es im Brief. Doch willkommen oder nicht, der IS sei heute auch in Afghanistan eine Realität, sagt Borhan Osman, der für das Rechercheinstitut Afghanistan Analyst Network radikale Gruppen in Afghanistan beobachtet. Er schätzt die Stärke des IS dort auf mehrere hundert Kämpfer. Die meisten davon befinden sich in Nangarhar.
The leadership is mostly disgruntled Taliban, people who are not happy with the Taliban.
In der Führungsriege des IS in Afghanistan sitzen vor allem unzufriedene Taliban, die zum IS abgewandert sind. Manche sind ideologische Hardliner, Salafisten, denen die Taliban zu wenig radikal sind. Andere sind Opportunisten und fühlen sich von der Marke IS und deren Propaganda und ihrem Geld angezogen. Der IS hat schließlich den Status, die reichste Terrorgruppe der Welt zu sein. Heute wirken die Taliban, die selbst brutal und selbstherrlich sind, ironischerweise neben dem IS als geradezu umgänglich. Sie gehören einer gemäßigteren islamischen Schule an als die Salafisten des IS. Und sie hegen anders als der IS keine Expansionsgelüste, sondern sind eine nationale Bewegung, die vor allem eines will, dass die ausländischen Truppen abziehen und Afghanistan wieder ein islamisches Emirat wird. Mit diesem Ziel liefern sie sich weiterhin blutige und verlustreiche Kämpfe mit den afghanischen Regierungstruppen. Doch es herrscht eine Pattsituation. Der Sieg ist weder für die Taliban noch für die Regierungstruppen in Griffnähe. Mit ein Grund, weshalb sich Vertreter der Taliban und der afghanischen Regierung diesen Monat zu Gesprächen in Pakistan getroffen haben. Noch sind es keine offiziellen Friedensgespräche, aber es könnten welche daraus entstehen. Für Afghanistan würde ein erfolgreicher Friedensprozess weniger Gewalt und mehr Stabilität bedeuten. Doch auch der IS könnte dadurch gestärkt werden, sagt Grammy Smith von der International Crisis Group in Kabul.
There are these frankly crazies within their ranks who refuse to stop fighting.
Unter den Taliban gibt es diese Verrückten, die sich weigern, die Waffen niederzulegen. Laut afghanischen Geheimdiensten sind das etwa 10% der Taliban. Diese Hardliner könnten bei Friedensgesprächen dem Islamischen Staat beitreten. Auch der ehemalige Taliban-Kommandant Faraidun denkt darüber nach, sich dem IS anzuschließen. Denn das Versprechen auf Arbeit und ein normales Leben, das ihm die Regierung gegeben hatte, habe sie nicht gehalten. Der IS sei für Leute wie ihn Good News, gute Neuigkeiten, sagt Faraidun. Der IS ist wie jemand, der dir nach dem Fastenmonat einen Saft gibt. Einem wie mir würden sie bestimmt $1,000 pro Monat zahlen. Denn die wollen Leute wie mich mit Kampferfahrung und Ortskenntnissen. Und davon gibt es in Afghanistan viele.
Karin Wenger über die Ausbreitung des IS in Afghanistan. Sie können diesen Bericht auch nachhören im Internet unter srf.ch. Blau, saftig und sehr, sehr süß. Heidelbeeren oder Heuberi sind beliebt. Und die Schweizer Bauern bauen sie rege an. Die Anbaufläche hat sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Doch das Hegen und Pflegen der empfindlichen Beere ist ein Knochenjob, die Produktion teuer. Thomas Pressmann hat ein Bauernpaar im Berner Seeland besucht.
Der Eichhof bei Arberg im Berner Seeland. Auf der einen Seite Wald, auf der anderen Felder, in der Ferne der Jura. Hier will das junge Bauern-Ehepaar Brunner sein Glück mit Heidelbeeren versuchen.
Es ist Hennen fein, Hennen gebe ich in Vermarktung, Lagerung, Transport. Ist gesungen. Es hat ihn, ja, es hat ihn einfach gepackt. Es ist halt das Blaubeerivirus oder Heidelbeerivirus oder wie man dem will sagen. Es hat ihn einfach gepackt,
sagt Stefan Brunner. Er und seine Frau Lorena haben vor 5 Jahren begonnen, Heidelbeersträucher anzupflanzen und konnten letztes Jahr erstmals richtig ernten. Lorena Brunner merkte früher auf dem Hof ihrer Eltern, wie beliebt die Beeren sind.
Also ich bin dort 2 bis 3 Tage in Direktvermarktung gestanden. Und meistens schon in der ersten halben Stunde hat man die paar Beeren, die wir dazu mal produziert haben, schon verkauft. Und irgendwann hat mich das so angefangen zu fuchsen, weil ich fand, da wäre ein Potenzial rum, hier im Biobereich.
Nachdem sie ihren Mann überzeugt hatte, ging es ans Pflanzen der Stöcke. Doch wie das Ehepaar Brunner setzen immer mehr auch andere Bauern auf die Beere. Mit Unterstützung vom Bund. Die Konkurrenz wächst.
Also manchmal ärgert es mich, wenn einfach einer ungerichtet geht mit dem Preis. Es ist eigentlich immer noch ein Nischenprodukt und ich finde, man soll zusammen haben und dann kann man den Preis oben behalten. Wenn einfach ein Ungereicher geht, das macht mich extrem hässig.
Gerade auch, weil der Anbau kompliziert sei und anspruchsvoll. Die Beeren brauchen speziellen sauren und feuchten Boden, den es in der Schweiz kaum gibt. Brunners mussten tonnenweise Holzschnitzel auf ihr Feld verteilen, damit der Boden nun so ist, wie er sein muss.
Also jetzt nehmen wir mal die erste 5 cm weg, dann wird es anfangen ein bisschen feucht. Und wenn ich da hier weiter grabe, wird es schon nass. Das saftet schon. Also wenn ich da genug drüber kann, das tropft schon fast.
Und das trotz der Hitze. Die Holzschnitzel halten die Feuchte im Boden. Ein Aufwand, damit die Heidelbeerbauern einigermaßen mit der Konkurrenz aus dem Ausland mithalten können. Dort sind die Böden besser, der Anbau einfacher und günstiger.
Der Preis macht natürlich viel aus. Oder? Wir haben hier normale Schweizer Löhne, die wir zahlen, die Minimumlöhne in der Landwirtschaft. Und nicht 1 Euro in der Stunde oder im Tag, wie sie das in Chile oder irgendwo in Deutschland oder Italien haben.
Hinzu kommt, Heidelbeeren können rund ums Jahr ohne Einschränkung importiert werden. Schutzzölle gibt es keine. Genau deshalb haben sich Brunners für die Bioproduktion entschieden. Da sind die Kunden eher bereit, höhere Preise für die Biobeeren zu zahlen. Also etwa 8 Franken für ein Schälchen von 250 Gramm. In der Schweiz wachsen heute doppelt so viele Heidelbeerpflanzen wie noch vor 5 Jahren. Bald sei der Markt übersättigt, ist die Befürchtung. Doch da machen sich Brunners keine Sorgen.
Das Heidelbeere ist echt so das Kultbeere, vor allem in den USA. Also dort haben sie ausgerechnet, dass sie pro Kopf 3 Kilo essen. Und es ist bei uns in der Schweiz langsam am Kommen, ist aber fängt bei 25 Gramm pro Person pro Jahr. Also ist dort noch ein extremes Potenzial rum, wenn man auch auf die 3 Kilo kommt.
Sorgen machen sich Brunners eher, dass sich die teure Produktion, die immer wieder mit Rückschlägen verbunden ist, nicht mehr rechnet. Aufgeben?
Nein, das nicht. Das reizt uns gleich noch zu fest. Da sind wir noch zu fest angefressen.
Jedenfalls, solange sich der Aufwand noch lohnt. Brunners haben vorgesorgt. Sie setzen längst nicht nur auf die Heidelbeere, sondern versuchen es auch mit Gemüse und vermieten ihren Hof für Hochzeiten.
Thomas Pressmann. Und bis um eins noch dieses Thema. «70% der Schweizerinnen und Schweizer benutzen heute ein Smartphone und sind auf Strom aus Akkus angewiesen. Wer oft unterwegs telefoniert oder mobil im Internet surft, bekommt häufig das zu hören.
Achtung, Batterie leer.
Leistungsfähige Stromspeicher wären also gefragt. Tatsächlich kündigen Forscher immer wieder neue bahnbrechende Technologien an. Doch der Weg zu besseren Batterien ist trotzdem lang und hürdenreich. Warum? Das weiß Digitalredaktor Peter Buchmann.
Kürzlich machte im Internet ein Video der Universität Stanford die Runde. In dem Video demonstriert ein Wissenschaftler eine neuartige Batterie.
This is the aluminum battery we have. You can bend it.
Eine Batterie aus Aluminium. Voller Stolz zählt der Wissenschaftler die Vorteile auf. Die Batterie ist biegbar, das Material ist billig und diese revolutionäre Aluminiumbatterie lässt sich in einer Minute laden. Viele Smartphone-Besitzer und Laptop-Nutzerinnen fragen sich da, wann kann ich diese Superbatterie kaufen? Peter Nowak, Forscher am Paul-Scherrer-Institut, dämpft die Erwartungen.
Ich kann natürlich nicht einschätzen, wann diese Superbatterie dann käuflich werden wird, aber ich vermute fast überhaupt, dass es noch einige Jahrzehnte dauern würde.
Nowak ist Professor für Chemie an der ETH Zürich und beschäftigt sich seit 30 Jahren mit Batterien. Reißerischen Nachrichten wie dieser aus Stanford steht er skeptisch gegenüber.
Ein Forschungsergebnis aus dem Labor ist noch keine Batterie, die man irgendwo kaufen kann.
Pierre Blanc, technischer Leiter beim traditionsreichen Schweizer Batterienhersteller Le Clanchet, erklärt einen wichtigen Unterschied zwischen einer Batterienzelle im Labor und dem fertigen Produkt.
Wir müssen Zellen bauen heute, die zwischen 10 oder 20 Jahre Lebensdauer haben. Also wir bauen nicht eine Zelle, um eine Kapazität zu zeigen. Wir müssen die Kapazität jeden Tag für 20 Jahre zeigen.
Gefragt sind langlebige, aufladbare Batterien, die auch nach Tausenden von Ladezyklen ihre Eigenschaften nicht verändern. Und Langlebigkeit ist nur eine von vielen Eigenschaften, die erfüllt sein müssen. Batterien müssen auch sicher sein und wirtschaftlich. Vor allem wollen wir höhere Kapazitäten. Batterien, die immer mehr Energie speichern können. Für elektronische Geräte, für Elektrofahrzeuge und als Speicher für Wind- und Solarenergie. Mit den besten Batterien kann man heute rund 300 Wattstunden speichern pro Kilo. Genug, um auf einem Flachbildschirm einen zweistündigen Film anzuschauen. 300 Wattstunden sind heute schon möglich. Wo sind die Grenzen des Machbaren? Dazu Peter Nowak.
Also meiner Ansicht nach ist das Ende der Möglichkeiten irgendwo zwischen 1 und 2000 Wattstunden pro Kilogramm.
Mit der Batterie der Zukunft reicht der Strom nicht nur für einen Spielfilm, sondern mindestens für 3, vielleicht sogar 6 oder 7. Dass eine ganz neue revolutionäre Technologie wie die aus Stanford zu dieser Batterie führt, das hält Pierre Blanc für unwahrscheinlich.
Ich kann Ihnen sagen, die Batterieindustrie existiert seit 150 Jahren ungefähr. Und in 150 Jahren war nie eine Revolution. Es war immer eine Evolution von Technologien. Ich werde sehr, sehr erstaunt sein, wenn es heute eine Revolution geben wird.
Beide Spezialisten sind sich einig. Hinter vielen großen Ankündigungen steckt vor allem eines: Marketing. Weil Batterien immer wichtiger werden, fließt immer mehr Geld in deren Entwicklung. Und um an dieses Geld zu kommen, machen viele Forscher und Firmen mit reißerischen Ankündigungen auf sich aufmerksam. Der große Durchbruch findet also aller Wahrscheinlichkeit nach nicht über Nacht statt. Dennoch bleibt die Entwicklung der Batterie nicht stehen. Batterien werden immer besser, permanent, in kleinen Schritten, so wie in den letzten Jahrzehnten auch.
Digitalredaktor Peter Buchmann. Es ist eins. Gleich im ersten und vierten Giovanni, Augusto, Alberto, Giacometti. Sie alle waren Vorfahren von der Bergeller Gemeindepräsidentin Anna Giacometti. Und sie alle blieben mit dem Tal eng verbunden, bis heute. Von ihnen erzählt uns Anna Giacometti nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahannes.
In Visp im Wallis streicht der Pharmazulieferer Lonza 90 Stellen. Damit will das Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben. Es begründet den Schritt mit dem starken Franken. Das AKW Betznau soll seinen momentan stillgelegten Block 1 von unabhängigen Experten prüfen lassen, das fordert Greenpeace. Und der Reaktor soll erst nach der Prüfung wieder in Betrieb gehen. Die italienische Polizei hat ein illegales Wettbürosystem der Mafia-Organisation 'Ndrangheta ausgehoben. 1500 Wettstellen wurden Berichten zufolge geschlossen. 82 Internetseiten für Online-Wetten wurden gesperrt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.